SWR 1 Niedersachsen. Gesundheit heute.
Im Studio begrüßt sie Melanie Tieltges. Guten Abend. Ob Walken, Joggen oder Marathon, ob Hobby oder Extremläufer. Die Lust am Laufen ist ungebrochen, es kostet nichts und bringt uns an die frische Luft. Regelmäßige Bewegung stärkt Herz und Kreislauf, der Körper schüttet beim Laufen Endorphine aus und das macht uns ein gutes Gefühl. Die Frühjahrssonne jetzt weckt vielleicht auch bei Sportmuffeln die Lust auf Bewegung, der Winterspeck soll schließlich weg. Doch wer als Ungeübter einfach drauf losrennt, dem geht unter Umständen schnell die Puste aus. Wie trainiere ich richtig? Wie schone ich meine Gelenke? Welche Schuhe sind die richtigen? Gesunder Laufsport, darum geht es in Gesundheit heute in dieser Stunde. Und dazu begrüße ich im Studio meine Gäste, Professor Uwe Techtbohr, Direktor am Institut für Sportmedizin der Medizinischen Hochschule in Hannover, Dr. Jörg Geletnicki, Facharzt für Innere und Sportmedizin an der Kardiologie am Robert-Koch-Klinikum in Gerden und Christian Hotters, Allgemein- und Sportmediziner aus Hamburg und selbst, ja, Laufbesessener, kann man sagen, Herr Hotters. Er hat die Marathondistanz weit mehr als 2000 Mal zurückgelegt und hält den Weltrekord als Marathon-Vielläufer. Herr Dr. Hotters, 42,195 Kilometer, die stehen auch auf Ihrem Shirt. Um diese Strecke dreht sich ja sehr, sehr vieles in Ihrem Leben. Sie laufen mehrere Marathons in der Woche und werden auch wieder dabei sein, wenn am 19. April beim Hannover-Marathon tausende Läufer auf die Strecke gehen. Wir berichten auf NDR 1 Niedersachsen als Medienpartner rund um das große Ereignis. Auch NDR 1 geht mit seiner Laufgruppe an den Start. Sie haben ja Marathonläufer auf der ganzen Welt schon absolviert und scheinen regelrecht laufsüchtig zu sein. Was treibt Sie eigentlich an?
Also süchtig bin ich überhaupt nicht. Ich könnte das wunderbar aushalten, ohne Marathon laufen. Aber es würde mir ein ganzer Teil Lebensqualität fehlen. Für mich ist das Marathonlaufen seit vielen, vielen Jahren einfach Lifestyle und Teil meiner Lebensqualität. Und der größte Teil meines Freundeskreises besteht aus Läufern. Und so gesehen treffen wir uns halt bei irgendwelchen Läufen, verabreden uns vorher, planen manchmal Wochen und Monate lang im Voraus, bilden Fahrgemeinschaften und dann laufen wir irgendwo durch die Landschaft, genießen die Atmosphäre, genießen die Strecke, lernen noch wieder weitere neue Leute kennen und wir laufen seit Jahren nicht mehr auf Zeit, wir definieren uns da überhaupt nicht mehr drum, auch irgendwann für den einen oder anderen, so wie für mich, ist auch die Zahl der absolvierten Marathonläufe irgendwann auch kein Kriterium mehr, sondern es ist eben einfach nur noch das Laufen, was zählt, was Spaß macht. Und warum soll man eine liebgewonnene Gewohnheit, die einem Lebensqualität gibt, schleifen lassen? Also das machen wir einfach.
Also kein Druck, keine Leistung dahinter.
Überhaupt nicht mehr. Ich bin in den ersten Jahren, 3, 4 Jahren, bin ich sehr auf Leistung gelaufen und habe auch durchaus Marathon unter 3 Stunden gemacht, 100 Kilometer unter 8 Stunden 15. Aber dafür muss man enorm viel und enorm hart trainieren und irgendwann hat das keinen Platz mehr im Leben. Irgendwann mag man das nicht mehr und dann kommt man irgendwann zu dem, wie Herbert Steffny, EM-Dritter in Stuttgart, das man in den 90er Jahren gesagt hat, das sanfte Laufen, das soziale Laufen und das macht eben den Spaß.
Wie alt sind Sie jetzt, wenn ich fragen darf und wann haben Sie angefangen?
Also ich bin jetzt noch 58, werde kurz nach dem Hannover-Marathon 59. Und ich habe angefangen 1986, also noch im Alter von 30, und habe damals einfach festgestellt, auf einer Norwegenreise, 11 Jahre zuvor war ich mit Interrail und viel zu Fuß unterwegs in Norwegen und ich hatte in der Zwischenzeit von 65 auf 98 Kilo, also die Hälfte an Gewicht zugelegt. Die Fitness war sehr steil bergab gegangen und dann habe ich beschlossen, jetzt muss ich was ändern, jetzt ändere ich die Ernährung und nur mit weniger Essen kann man nicht abnehmen, also muss man den Lifestyle auch noch ändern, muss sich mehr bewegen. Und dann bin ich ans Laufen gekommen und Marathon stand erst gar nicht im Blickfeld. Aber das war gerade die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Hamburg-Marathon und damals bot der Leichtathletikverband einige Seminare an, orthopädische Aspekte, kardiologische Aspekte, Ernährungsaspekte und dann habe ich gedacht, gut, gehst du mal hin, hörst dir das an und ja, dann habe ich mich nach und nach mit der Idee des Marathons angefreundet und der zweite Hamburg-Marathon war mein Debüt Und das hat so Spaß gemacht und das wollte ich mir dann öfter gönnen.
Für den einen oder anderen ist das ja vielleicht eine Vorstellung eher von Qual, so hart zu trainieren. Aber bei Ihnen hat sich die Königsdisziplin-Marathon so langsam entwickelt. Professor Tichtboer, Laufen sieht ja einfach aus. Jeder glaubt das irgendwie auch zu können. Trotzdem ist es ein kompliziertes Zusammenspiel von Knochen und Muskeln. Kinder müssen ja auch Laufen erstmal lernen. Was sollten Anfänger, also Untrainierte, beachten, die erstmal so richtig in den Tritt kommen wollen?
Wichtig grundsätzlich, dass man gesund ist, wenn man loslegt mit Laufen. Also Gesundheitscheck macht auf jeden Fall Sinn, den voranzustellen. Und der Start ist oft so, dass man denkt, naja, läufst mal los und dann schaffst du schon deine 2, 3, 4, 5 Kilometer. Aber in den allermeisten Fällen ist gerade der Anfang schon viel zu schnell. Also es eignet sich besonders, loszulegen, indem man erstmal ein bisschen läuft und wieder geht und wieder läuft und wieder geht. Also wirklich ganz langsam und die Strecke schafft, die man sich vornimmt, egal wie das Tempo ist.
Gibt es so eine Faustregel, welche Strecke am Anfang überhaupt geeignet ist oder soll man erstmal so lange gehen, wie man kann?
Na, ich würde mir zum Beispiel vornehmen, ich übe jetzt 30 Minuten und bei diesen 30 Minuten laufe ich vielleicht 2 Minuten, gehe wieder 2 bis 3 Minuten, laufe wieder 2 Minuten, immer gleich schnell und gleichmäßig, dann schafft man gut eine halbe Stunde.
Herr Dr. Gelendnecki, wer als Untrainierter einfach mal so losrennt, das haben wir schon gehört, der kommt unter Umständen auch gar nicht weit. Was sind denn die häufigsten Fehler, die Anfänger machen?
Ich glaube, man muss sich am Anfang wirklich realistische Ziele setzen und man muss mit einer niedrigen Intensität anfangen. Man muss erstmal reinkommen wieder in das Bewegungsgefühl. Man muss, wenn man lange keinen Sport gemacht hat, besitzt man ja für sich erstmal auch gar keinen Ausdauerbereich mehr. Das heißt, man wird mit einer relativ niedrigen Belastung außerhalb des Ausdauerbereiches sein, was dann eben zu körperlichen Veränderungen auch für die Belastung und die Leistung einschränken. Das heißt, eine niedrige Belastungsform erstmal auszuhalten und erstmal ja, Sport wieder in sein Leben zu integrieren, Sport, Lust an Sport zu haben. Also das größte oder das häufigste Problem, was wir dann so sehen, dass eben Leute sagen, ja, ich will jetzt loslegen, ich will jetzt möglichst viel machen, dann eben Probleme kriegen, die Lust verlieren und nicht weitermachen, sondern wie gesagt, realistische Ziele sich setzen. Und was wirklich das A und O ist, wirklich vorher ein Check-up zu machen. Also wenn ich lange nichts gemacht habe, muss ich vorher mich körperlich untersuchen lassen und sollte zumindest eine Anamnese machen, sollte eine EKG schreiben, ein Belastungs-EKG aus meiner Sicht auch. Das weiß man, das geht früh los. Also dass die koronare Herzerkrankung ins Spiel kommt, ist bei Leuten ab 35 schon, also viel früher, als man es eigentlich denkt. Und da Sport soll Spaß machen, Sport soll aber auch sicher sein. Und da sollte man, wie gesagt, so ein paar Dinge voraussetzen und machen. Und dann kann man auch loslegen und mit realistischen Zielen anfangen.
Also auch als Gesunder oder, wenn ich glaube, gesund zu sein, vielleicht vorher mal ein Check-up machen, beim Arzt gucken, wie sieht das aus?
Das auf jeden Fall, weil das wissen wir ja, dass auch viele Leute natürlich von ihren Erkrankungen, die sie möglicherweise haben, von ihren Risikofaktoren gar nichts wissen. Also wer bestimmt seinen Blutdruck, wer bestimmt regelmäßig seine Blutfette, wer guckt seinen Blutzuckerspiegel an. Also von daher sollte man sicherlich Dinge machen, mit meiner Sicht auch immer ein Belastungs-EKG, um überhaupt erstmal zu sehen, ob ein Problem da ist oder nicht. Und die Anamnese durch den Arzt, durch den Hausarzt oder Kardiologen, Sportmedizinern, da ist sicherlich schon sehr viel Information zu gewinnen, wo man dann weiter bahnen kann, welche Richtung weitere Untersuchungen auch machen sollten, um, wie gesagt, den Sport sicher zu gestalten.
Haben Sie das damals auch gemacht, erstmal einen Komplett-Check-up, bevor Sie so richtig losgelegt haben?
Das habe ich auch und das, ich finde das auch absolut wichtig, weil kein Mensch wird seinen langsam entstandenen Bluthochdruck spüren, kein Mensch wird seinen schlechten Cholesterinstatus spüren, keiner wird seinen Diabetes spüren, im Gegenteil, wenn einer einen Diabetes hat, eine Zuckerkrankheit, wird er irgendwann aufgrund von Nervenschäden die anderen Sachen erst recht nicht spüren. Und ich habe durchaus Patienten erlebt, die sich jetzt nicht unbedingt zum sportmedizinischen, sondern zum normalen Check-up gezeigt haben, die mehr oder weniger die Herz-Kreislauf-Risikopalette vollständig hatten und möglicherweise schon eine Infarktnarbe. Also es gibt ganz viele versteckte Risikofaktoren oder Risiken überhaupt. Und deswegen ist ein Check-up vor Wiederaufnahme des Sports oder vor Erstaufnahme des Sports unbedingt wichtig. Und was ich genauso wichtig finde, ist, dass man einfach am Anfang sehr entspannt, sehr ruhig reingeht, dass man sich da abholt, wo man leistungsmäßig ist. Gerade wenn man lange nichts gemacht hat, dann kann man nicht wieder irgendwo hoch einsteigen. Und das größte Risiko im Endeffekt beim Laufen ist der falsche Ehrgeiz. Nicht die Strecke tötet, sondern das Tempo. Die Leute, die sich überlasten, die riskieren irgendwelche Gesundheitsschäden und man muss entspannt bleiben.
Herr Professor Tichtboer, was sind denn Vorerkrankungen oder Indikationen, wo Sie sagen würden, für die Leute ist Laufen eigentlich gar nichts?
Laufen ist ja ein wesentlicher Bestandteil oder Sport ist ein wesentlicher Bestandteil der Therapie ganz vieler Erkrankungen. Also wir haben vorhin von der koronaren Herzerkrankung gehört, da ist moderates körperliches Training fester Bestandteil der Therapie, aber eben nicht der Wettkampf und nicht sozusagen höchstes Tempo. Auch bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, also wenn ich zum Beispiel eine Arthrose habe in der Hüfte, ist Bewegung ganz gut, aber da ist vielleicht nicht das Laufen das Richtige, ist vielleicht das Walken besser oder das Radeln. Also was nicht passieren soll, ist, dass ich durch mein Lauftraining oder dass ich durch die Laufbewegung Schmerzen verursache, die ich auch am nächsten Tag noch spüre. Das möchte ich eigentlich nicht haben.
Bewegung ist in jedem Fall gesund und darüber sprechen wir heute in unserer Sendung Gesundheit heute. Sie hören Gesundheit heute auf NDR1 Niedersachsen am Mikrofon Melanie Tiltges. Jetzt im Frühjahr wollen viele Menschen etwas für ihre Fitness tun und vielleicht auch ein paar Pfunde loswerden, den Winterspeck so ein bisschen abtrainieren. Über Sport und Abnehmen gibt's viele Mythen und Irrtümer. Viele meinen ja, die Fettverbrennung fängt erst nach 30 Minuten an. Vorher bringt zum Beispiel das Laufen oder Joggen gar nichts. Herr Dr. Giletnecki, ist das tatsächlich so?
Nein, das ist natürlich nicht so. Der Energieverbrauch von Anfang an steigert er sich natürlich. Von daher ist jede Belastung und jeder zusätzliche Energieverbrauch wichtig und gut. Aus gesundheitsmedizinischer Sicht ist sozusagen ist schon mal wichtig, überhaupt, wie gesagt, zu beginnen und erstmal in sein Leben vielleicht regelmäßige Aktivitäten einzubringen, die auch gar nicht unbedingt mit einer vermehrten Fitness einhergehen müssen. Also es sind dann ja auch zwei Dinge, die manchmal so ein bisschen auseinandergehen, die Frage der Fitness und die Frage des gesundheitlichen Aspektes. Also körperliche Aktivität steigert den Energieverbrauch und von daher ist jede körperliche Aktivität wichtig und gut und sollte in das Leben eingeführt werden. Sie sollte, nach dem, was wir wissen, immer mindestens 10 Minuten Abschnitte beinhalten. Dann hat man für sich selbst was Gutes getan.
Aber unter Umständen kann ja bei älteren Menschen sogar schon das Spazierengehen eine positive Bewegung sein. Also jede Bewegung zählt, das können wir festhalten.
Das auf jeden Fall, ja. Da gibt es auch große Untersuchungen zu, die das belegt haben. Da gab es in Heidelberg eine Studie, wo die Heime mit Wegen verbunden wurden, wo sich die älteren Herrschaften getroffen haben und spazieren gegangen sind. Das war mit einem sehr guten Ergebnis vergesellschaftet.
Bewegung und Abnehmen, die Fettverbrennung, da wollen wir trotzdem nochmal drauf eingehen. Herr Professor Tichtbohr, gemächlich oder flott kommt es beim Laufen, wenn man Fett verbrennen will, eigentlich aufs Tempo an?
Naja, wenn ich jetzt sehr lang laufen will, um besonders aktiv den Fettstoffwechsel zu üben, dann kann ich ja gar nicht schnell laufen. Dann muss ich also moderates Tempo anschlagen. Grundsätzlich ist es wichtig für das Training, dass man verschiedene Trainingsbereiche übt, dass man mal kürzer und schneller läuft, aber eben auch länger und ausdauernder mit moderatem Tempo. Dieses länger und mit moderatem Tempo durchzuführende Laufen ist das, was den, sag ich mal, den Fettabbau und die Nutzung der Fette als Energiequelle in der Muskelzelle besonders effektiv trainiert. Also je länger, umso besser der Effekt für den Fettstoffwechsel. Ist ganz klar. Es gibt, wenn man auf die Geschwindigkeit zu sprechen kommt, so eine Grenzgeschwindigkeit, bis zu der man also intensitätsmäßig laufen kann. Das ist, sag mal, so eine Geschwindigkeit, die man vielleicht gerade so eine Dreiviertelstunde schafft. Bis dahin nimmt der Fettstoffwechsel immer zu. Also auch zügiges Laufen nutzt sozusagen für den Fettabbau und für die Fettverbrennung in der Muskelzelle. Aber das besonders lange Laufen ist das effizienteste.
Viele Studien belegen ja, dass Laufen jetzt nicht nur den Körper kräftigt und die Muskulatur trainiert, auch den Kreislauf natürlich ankurbelt, sondern auch der Seele gut tut. Das hat auch Herr Otters eben schon gesagt. Stichwort Glückshormone. Was läuft denn da im Läuferhirn ab?
Das passt zu Ihrer letzten Frage. Das ist wunderbar. Es ist so, dass wir durch moderates Ausdauertraining, was die Fette ganz stark abbaut und die Fette dann auch verbrennen lässt, dass wir dort so die Vorläufer der Glückshormone im Blut freisetzen. Tryptophan heißt das. Und dieses freie Tryptophan, das kann in unser zentrales Nervensystem dringen und dort dann sozusagen zu Serotonin umgebaut werden. Das ist ein Fachbegriff, aber das Serotonin ist sozusagen unser Glückshormon. Also es ist tatsächlich so, dass Laufen, was viele Fette verbrennt, über den Fettabbaumechanismus gleichzeitig die Glückshormone hochbringt im zentralen Nervensystem.
Also so ein kleines bisschen Qual kann auch Glück bedeuten. Das wissen Sie ja ganz genau. So ein Marathonlauf ist ja für jemanden, der das noch nie gemacht hat, eine extreme Leistung. Sie verlangen sich das mehrmals wöchentlich ab. Was ist denn Ihr Geheimnis, sich dafür zu motivieren, auch die mentale Stärke zu haben?
Naja, es kommt auch hinzu, dass das Laufen selbst die Stresshormone abbaut. Und wenn ich einen sehr stressigen Tag habe, dann ist Laufen mitunter eine Chance, sich abzureagieren. Dazu läuft man meistens noch ein bisschen forcierter. Aber wenn man einfach so entspannt läuft, dann kriegt man die Stresshormone auch weg und man kann wirklich wieder zurück in entspannte Stimmung kommen. So wie wir Marathon laufen, ist es eben andererseits so, andere Leute gehen ins Kino, ins Theater, in die Kneipe, wenn sie ihre Freunde treffen wollen. Wir treffen uns eben zum Laufen. Es gibt genügend viele Marathons, auch viele kleine, eher im privaten Rahmen veranstaltete, von Laufgruppen, von Cliquen veranstaltete kleine Marathons. Und ja, dann läuft man oft genug miteinander, nicht mehr gegeneinander. Man klönt die ganze Zeit, damit bleibt man ohnehin in einem angenehmen Intensitätsniveau, was absolut gesund und risikofrei ist. Und das Ganze macht einfach dann Lifestyle und Lebensqualität aus. Und das genießen wir, so oft es eben passt.
Da höre ich schon raus, Sie laufen nicht alleine durch Feld und Flur und sind damit sich selbst beschäftigt, sondern Sie haben viele Leute dabei, Ihre Laufgruppe. Sie unterhalten sich dann auch ganz locker die ganze Zeit?
Ja, natürlich.
Also die Puste reicht.
Die Puste muss reichen, natürlich. Also als ich vor 2 Jahren hier in Hannover am 5. Mai meinen 2000. Marathon lief, wurde ich begleitet von 81 Lauffreunden aus 11 Nationen. Einige sind extra aus ihren Heimatländern hier rübergereicht. Wir hatten Amerikanerinnen dabei, wir hatten Norweger, Finnen, Dänen, Briten, alles mögliche, Niederländer. Und wir sind als große Gruppe zusammengeblieben. Wir haben uns unheimlich toll unterhalten. Es war auch spannend zu sehen, dass meinetwegen ein Unternehmensberater aus dem Niederrhein und ein Kapitänleutnant aus Kiel plötzlich sich über Marinestandorte in Schleswig-Holstein austauschten. Es gibt interessante Themen, die man plötzlich entdeckt. Und es ist einfach schön. Und wir werden das jetzt in Hannover wieder so machen. Nur diesmal wird die Gruppe etwa nur halb so groß sein. 40 Leute aus 6 Nationen. Aber auch da freuen wir uns schon heftig drauf.
Der wievielte Lauf wird das sein, Herr Hotters, wenn Sie am 19. April hier beim Hannover Marathon starten mit Ihrer Laufgruppe?
Also es wird mein insgesamt 2300. Lauf über Marathon und länger sein. 350 sind länger. Der längste davon 613 Kilometer als 6-Tage-Lauf. Oder 400 Kilometer als Nonstop-Landschaftslauf. Aber die meisten sind halt die üblichen klassischen 42,195 Kilometer.
Er läuft und läuft. Das funktioniert auf jeden Fall. Gemeinsam geht vieles leichter. Das haben wir schon gehört. Stichwort Laufgruppe. Auch unsere NDR1-Laufgruppe wird natürlich starten am 19. April beim Hannover Marathon. Und mit dabei ist auch NDR1-Comedy-Klempner Schüsselchance. Ihn hat der Ehrgeiz gepackt. Er hat sich beim Hannover Marathon diesmal die Halbmarathonstrecke vorgenommen. Und er will das in voller Klempnermontur absolvieren. Also das hat er auch trainiert seit Monaten. Und dabei lädt er andere zum Mitlaufen ein. Und natürlich können Sie mit ihm und mit Weltrekordler Christian Hotters mitlaufen oder Sie stellen sich an Rand und feuern an, je nachdem, wie fit Sie sind. Sie hören Gesundheit heute auf NDR1 Niedersachsen und unser Thema heute ist gesundes Laufen.
NDR1 Niedersachsen. Gesundheit heute.
Sie hören die Sendung Gesundheit heute. Am Mikrofon Melanie Tietges. Laufen ist gesund, wenn man es richtig macht. Und deshalb geben meine Gäste, die Sportmediziner Professor Uwe Tegtbuhr, Dr. Jörg Geletnicki und Christian Hotters, wichtige Ratschläge zum Training, zur Technik, aber auch zur richtigen Ausrüstung. Und da ist natürlich entscheidend die Schuhe. Vom Barfußschuh bis zum Hightech-Modell mit integriertem Chip gibt's heute alles. Die Hersteller profitieren von dem ungebrochenen Lauftrend. Und es gibt unter Läufern Puristen, die ganz auf Dämpfung verzichten. Andere schwören dann wieder auf gelgepolsterte Modelle. Das Angebot ist für den Laien ziemlich unüberschaubar und die Preise variieren auch erheblich. Wie finde ich am besten heraus, welcher Schuh für mich der richtige ist, Herr Professor Tegtbuhr?
Der Laufschuh darf die Statik des Beines nicht verändern. Das ist wichtig beim Auftritt, dass wir die Muskeln des Beines gleichmäßig belasten und durch einen falschen Schuh keine Schädigung vielleicht bekommen. Früher gab es ja Schuhe ohne große Dämpfung, da hat mir das Problem nicht so besonders. Aber bei den Schuhen mit einer ganz starken Dämpfung ist es so, dass die vielleicht auf der Innen- oder auf der Außenseite besonders stark nachgeben. Und das kann dann zu Fehlstellungen im Gelenk und zu langfristigen Schäden führen. Und da wäre es ganz gut, dass man den auf seinen Körper angepassten Schuh auswählt oder auswählen lässt in einem dafür geeigneten Sportgeschäft.
Wer hilft mir dafür? Sie sagten schon, geeignetes Sportgeschäft. Gibt es da Möglichkeiten und auch Methoden, das zu erfassen? Denn unsere Körper sind ja alle sehr individuell.
Genau. Und deshalb sollte man das auch einigermaßen anpassen. Häufig ist das so, dass die Fachverkäufer in Sportgeschäften für Laufschuhe gezielt ausgebildet werden. Also nicht von einer Firma, sondern um zu erkennen durch die Laufanalyse auf dem Laufband, wie ist denn der Auftritt zum Beispiel und welche Dämpfung sollte der Schuh haben. Also ich möchte ein Beispiel sagen. Wenn man so Jugendliche in Turnschuhen sieht, sieht man ganz oft, dass der Fuß so nach innen knickt. Und da sieht man also, dass allein die Veränderung im Sprunggelenk zu einer ganz anderen Stellung des Beines führt. Und das wollen wir natürlich beim Laufen überhaupt gar nicht haben.
Herr Rotters, nach einer Faustregel habe ich gelesen, sollte man alle 1000 Kilometer seine Laufschuhe wechseln. Sie sind viel Marathonläufer. Wie viele Paare haben Sie denn schon verschlissen?
Also ich verschleiße normalerweise 2, 3, 4 Paar im Jahr. War ich aber sehr konventionell gebaute Schuhe, also ohne Gel-Elemente und so weiter, trage einfach nur mit bisschen unterschiedlich festen, aber eben kompakten Materialien dabei. Ich finde es eben auch wichtig, dass die Achsstellung im Bein nicht verändert wird und deswegen habe ich da auch die besten Erfahrungen mitgemacht, aber das sind eben auch Schuhe, die sehr viel langlebiger sind und mit denen ich eben auch länger zurechtkomme und meistens halten bei guten Firmen die Sohlen länger als das Obermaterial. Und irgendwann sind die Schuhe halt vom Obermaterial her im Eimer.
Wir haben eben schon gehört, das kann durchaus sein, dass Menschen, wenn sie die falschen Schuhe tragen, nach innen oder nach außen knicken, also auch ihre Haltung schädigen. Kann das langfristig zu richtigen Haltungsschäden führen, wenn ich immer mit den falschen Schuhen laufe?
Also Haltungsschäden jetzt nicht bezüglich auf den Körper, aber Gelenkprobleme, meinetwegen auch in den Knien, meinetwegen auch im Hüftbereich oder in der unteren Wirbelsäule, das gibt es schon.
Also die richtigen Schuhe im Sportgeschäft auswählen, am besten mit jemandem, der dafür ausgebildet ist, der vermessen kann, der Tipps geben kann, das ist ganz wichtig. Herr Dr. Geletnecki, neben atmungsaktiver Kleidung, Mikrofaser und diesem ganzen Equipment für jedes Wetter gehören heute ja auch Pulsuhren und richtige digitale Trainer mit zum Angebot für Läufer. Brauche ich das als Durchschnittsläufer, sage ich mal, als Hobbyläufer wirklich?
Das würde ich ein bisschen differenzieren wollen. Also ich würde unterscheiden wollen für Leute, die wirklich lange schon Sport gemacht haben, gutes Körpergefühl haben und Menschen, die zum Beispiel frisch anfangen wollen und kein so gutes Körpergefühl haben, nicht so gut einschätzen können, welche Geschwindigkeit laufe ich noch im Ausdauerbereich, laufe ich nicht im Ausdauerbereich. Und da gerade auch bei Menschen oder Patienten dann eben die Vorerkrankungen haben, sollten, wie gesagt, diese sportlichen Belastungen erstmal im Ausdauerbereich sicherlich stattfinden, in einem für sie ungefährlichen Bereich. Da kann eine Pulsuhr sehr gut helfen. Da gibt es die Möglichkeiten zum Beispiel über Leistungsdiagnostiken, der bekannte Laktattest, Laktatstufentest oder auch eine etwas aufwendigere sogenannte spiroergometrische Untersuchung, wie wir sie als Leistungsdiagnostik anbieten können oder auch über das normale EKG kann man das machen. Da kann man Menschen sagen, über die dann gefundenen Werte, auch der Herzfrequenzen bei gewissen Leistungsstufen, wo ein guter Bereich ist, wo diese Patienten oder die Sportler ihren Sport machen können. Da, glaube ich, hat die Pulsuhr schon einen Stellenwert, einen guten Stellenwert. Wenn ich dieses Equipment brauche, dass es für mich Ansporn ist zu laufen, sage ich, okay, kann man machen. Man kann auch seine Kilometer genau ausmessen, wie viel man gelaufen ist, welche Durchschnittsgeschwindigkeit hat, welchen Kalorienverbrauch hat. Wenn es jemanden dahin führt, das zu tun, ist es gut. Ich glaube nicht, dass es jeder braucht. Es ist wichtiger, ein gutes Paar Schuhe zu haben und im Wald zu sein und seine Laufstrecke zu laufen.
Es kommt also darauf an, bin ich Einsteiger, bin ich Fortgeschrittener. Herr Rotters, Pulsfrequenz, Schrittzahl, Kalorienverbrauch, sind das alles Messwerte, die Sie auch brauchen, wenn Sie beim Marathon unterwegs sind?
Also heutzutage nicht mehr, weil wir nicht mehr auf Zeit laufen. Aber vor 25 Jahren, in der Phase, in der ich sehr leistungsorientiert war, in der ich Zeiten um 3 Stunden und noch einmal drunter gelaufen bin, da habe ich das schon mit Pulsmessern auch immer begleitet und ich erinnere mich an etliche Marathons. Ich wusste so, meine optimale Schwelle ist 158 Herzschläge pro Minute und dann habe ich ganz viele Läufe gehabt, bei denen ich mich einfach vom Gefühl her, wo ich dann immer ein paar Schläge schneller war. Und dann gibt es plötzlich die Frage, folge ich jetzt an dem Tag dem Gefühl? Dann riskiere ich, dass ich überpaced habe und nachher büßen muss. Oder folge ich dem Pulsmesser, dann riskiere ich, dass ich hinten ein bisschen Zeit verschenke. Und egal, wie man sich entscheidet, man kann immer mal richtig oder mal falsch liegen. Und man muss vor allen Dingen bedenken, es gibt eine ganze Menge Einflussgrößen. Wenn ich zum Beispiel nach einem Nachtdienst als Arzt dann am nächsten Tag mit der Laufgruppe unterwegs war, dann hatte ich für dieselbe Belastung, dasselbe Tempo, dieselben sonstigen Rahmenbedingungen, 15 Schläge pro Minute höhere Pulswerte. Oder wenn man bei warmem Wetter unterwegs ist, dann hat man eben auch einen höheren Puls. Das heißt, wenn man dann nur nach Pulsmesser geht, läuft man in niedrigeres Tempo. Das sind alles Faktoren, die man im vorherigen Trainingsbereich mal geübt haben muss, wo man einfach wissen muss, wie viele Korrekturfaktoren muss ich berücksichtigen, in welchem Umfang eben auch.
Warmes Wetter haben Sie gerade angesprochen. Es gibt ja viele Einflussfaktoren beim Laufen. Essen und Trinken ist ganz wichtig. Wenn man Energie braucht, dann muss man sich natürlich auch ein bisschen vorbereiten. Nicht nur auf einen Marathonlauf, sondern ich denke auch als normaler Jogger. Oft ist von Nüchternlauf die Rede, wenn man abnehmen will. Herr Techtbohr, was ist die richtige Ernährung, wenn ich leistungsfähig sein will? Egal ob für einen Dauerlauf oder für einen Marathon.
Beim Laufen benötigen wir sowohl die Fette als auch die Kohlenhydrate als Energieressource. Und die Kohlenhydrate, zum Beispiel aus den Nudeln oder aus dem Obst, die werden gespeichert in unseren Muskelzellen. Es gibt auch noch andere Speicherorte, Blut, Leber, aber vor allen Dingen in den Muskelzellen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass die Muskelzellen immer ausreichend von diesen Kohlenhydraten haben. Das heißt also, der Dauerläufer oder der Marathonläufer sollte 50-60% seiner Energie aus Kohlenhydraten schöpfen.
Und für einen normalen Waldlauf, sage ich mal, für den Hobbygebrauch vielleicht nur so 5-6 Kilometer. Was sollte ich da im Vorfeld essen und wie weit oder wie lange davor darf ich überhaupt was essen?
Also im Vorfeld essen, da ist so die Einflussgröße vor allem, geht das Essen rechtzeitig sozusagen aus dem Magen raus. Also wenn ich jetzt eine Bohnensuppe esse, eine Stunde vor dem Waldlauf und den schnell mache, dann habe ich Probleme. Wohingegen ich ein Toastbrot Minuten vor dem Marathonlauf essen kann, habe ich keine Probleme mit. Also ist es gut verdaulich, dann kann man eben die Zeit bis zum Laufen verkürzen. Also eine Stunde vorher kann man gerne noch was essen, ne? Und eben schwer verdauliches weglassen.
Wie sieht das mit den Getränken aus? Kann ich auf Vorrat trinken oder immer mehr? Läufer haben ja diese kleinen Vorratsflaschen am Gürtel, das sieht man auch. Ist das sinnvoll?
Das Trinken beim Laufen ist absolut wichtig. Also wenn ich jetzt einen Lauf mache, der eben 3-4 Stunden dauert, einen Marathonlauf, sage ich mal, ne? Dann verliere ich ja pro Stunde, je nachdem, wie warm es draußen ist, so 1-2, vielleicht sogar 3 Liter in einer Stunde. Und da muss ich natürlich nachtanken, damit ich nicht austrockne. Also der Körper braucht unbedingt die Flüssigkeit, um zu schwitzen, zum Beispiel Temperatur abzugeben. Und was man ganz gut aufnehmen kann, ist so 1 Liter pro Stunde. Das heißt, so alle 10 Minuten, 15 Minuten am Getränkestand halten und in einen großen Becher, auch durchaus stehen bleiben, einen großen Becher trinken, ne, das wäre gut.
Und für den, sage ich mal, Läuferhausgebrauch, also ein kleinerer Lauf am Feierabend, ist es da auch schon notwendig, Wasser mitzunehmen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich selbst würde jetzt keine Getränke mitnehmen, wenn ich so auch 1-2 Stunden laufe. Ne? Was wichtig ist, ist so die, sag mal, auch als Hobbyläufer, sage ich mal, dass man so nach dem Laufen das wieder auffüllt. Ne? Und das kann durchaus sein, dass man eben so einen Saft trinkt. Das ideale Getränk nach dem Sport ist klar die Milch.
Milch, um wieder richtig aufzutanken und wieder fit zu werden.
Milch enthält die Kohlenhydrate und auch die Eiweiße, die wir benötigen, um auch die Muskelzellen schön anzupassen an das Training.
Gesundes Laufen, das ist unser Thema in Gesundheit heute auf NDR 1 Niedersachsen.
NDR 1 Niedersachsen. Das ist Radio.
Am Mikrofon Melanie Thieltges. Laufen aber richtig, das ist unser Thema in Gesundheit heute. Seitenstechen, Knie- oder Schienbeinschmerzen. Manche Läufer tun das ja als Zipperlein ab und denken, das legt sich wieder. Was sind körperliche Warnzeichen, Herr Dr. Geletnecki, die mir sagen, Vorsicht, lass das jetzt mal erst lieber abklären?
Ich glaube, ganz wichtig sind Infekte. Wenn man einen Infekt hat, soll man nicht trainieren. Gerade wenn Pulsfrequenz angestiegen ist, Fieber hat, wenn man wirklich ein Krankheitsgefühl hat, dann muss man eine Sportpause machen. Und was dann auch wichtig ist, dann nicht auf dem Niveau wieder anzufangen, wo man sozusagen gleich vorher war, sondern die Intensität dann auch wieder zu steigern. Also man muss gesund sein. Mhm. Gut, die klassischen Symptome sind natürlich, aus der Herzseite her ist natürlich, wenn man vermehrte Luftnot hat, das heißt eine verminderte Belastungsfähigkeit verspürt, auf einer Belastungsstufe, die man sonst ohne Luftnot hat haben können, Schmerzen in der Brust, Engegefühl, klar, das sind die Warnsignale, die auch dann bis hin zum Herzinfarkt die Warnsignale sind. Schwindel, so ein Kollaps, das sind natürlich alles Warnsignale, wo dann auch wirklich eine Diagnostik angeschlossen werden muss. und wo man auch dann eine Pause machen muss, bis diese Situationen ja auch geklärt sind. Also da darf man und sollte man keinen Sport dann machen.
Wir haben ja auch festgehalten, dass es ganz wichtig ist, sich vorab untersuchen zu lassen, speziell auch vor Extremläufen oder vor Marathonläufen. Sie wollten da noch einhaken, Herr Tickow.
Der Bewegungsapparat ist ja auch wichtig. Der gibt uns ja Warnsignale. Und gerade wenn man über Schmerzen hinweglaufen will, zum Beispiel Achillessehenschmerzen oder Schmerzen an der Kniesehne, dann führt das oft zu chronischen Beschwerden. Da sollte man also rechtzeitig stoppen und dann Rat suchen, die Diagnose finden und dann möglichst schnell Therapie einleiten, dass eben die Beschwerden am Bewegungsapparat nicht chronisch werden.
Herr Hortas, als Marathon-Vielläufer und Weltrekordhalter, der 2300. wird der Hannover-Marathon am 19. April sein. Da müssen Sie doch hin und wieder auch schon mal Gelenkschmerzen, Knieschmerzen haben. Wie geht's Ihren Gelenken? Sie sind jetzt 58.
Also meinen Gelenken geht's ganz hervorragend. Ich habe jetzt schon etliche Jahre gar keine Probleme mehr gehabt, aber ich erinnere mich mal, dass ich mal nach einem kleinen Ausflug in den Duathlon mal einen Fahrradsturz hatte und danach mal ein Knieröntgen gemacht habe. Das Knie sah perfekt aus im Röntgen, also keine Spur von Verschleiß. Man muss sagen, das Ganze ist auch immer eine Frage der Intensität. Wenn ich einfach nur auf meinem Knie stehe, auf einem der Knie jetzt, dann lastet mein gesamtes Körpergewicht minus der Unterschenkel auf dem Knie mit Faktor 1. Wenn ich gehe, habe ich einen niedrigen Steigerungsfaktor 1,1, 1,5, meinetwegen irgend sowas. Und je schneller ich laufe, umso höher wird dieser Faktor. Und der Hürdensprinter wird zum Beispiel beim ersten Schritt nach der Hürde, wenn der mit aller Wucht in den Boden rammt, hat er sicher irgendeinen Faktor, weiß ich nicht, 30, 40, was auch immer. Und die Kunst liegt einfach darin, wenn ich meine Gelenke regelmäßig benutze, haben die einen viel, viel intensiveren Stoffwechsel, also eine viel, viel intensivere Regeneration auch. Und ich muss einfach für mich eine gute Balance finden, wie viel kann ich machen, wie schnell kann ich es machen und wie gut reagiert mein Körper mit seinen Regenerationsprozessen. Und ich muss einfach in den Körper reinhören, das ist das Wichtige dabei. Man kann nicht gegen den Körper laufen, man muss immer mit dem Körper laufen.
Regenerationsprozesse sind sehr wichtig, Herr Tichtbohr. Wie viele Trainingspausen sollte man einlegen?
Das hängt besonders stark vom Trainingszustand ab und vom Alter. Je älter, umso länger die Pause, je fitter, umso kürzer die Pause. Was so für einen Alltag bestimmt ganz gut geeignet ist, dass man so jeden zweiten Tag ein Läufchen oder eine Sporteinheit macht. Wenn man eben immer besser wird und fitter wird, dann kann man das auch erhöhen.
Herr Hortas, wie hat sich Ihr Körper über die Jahre durch das Training verändert, wenn Sie das nochmal beschreiben, von den Anfängen bis heute?
Naja, als ich anfing, habe ich das ja getan, erstmal um Gewicht abzubauen. Und in den ersten ein, zwei Jahren habe ich dann 25 Kilo Gewicht abgebaut, habe sehr viel Muskulatur dafür wieder gekriegt, bin damit natürlich auch schneller geworden. Irgendwann später, als ich dann meine eigene Praxis gegründet habe und nicht mehr laufsportlich aktiv war, ist so peu à peu das Gewicht wieder ein bisschen höher gegangen. Meine Grundschnelligkeit, die ich seit über 20 Jahren nicht mehr trainiert habe, ist nicht mehr erwähnenswert, aber die Kondition ist nach wie vor extrem. Rein körperlich unterscheide ich mich wahrscheinlich nicht von den anderen, aber ich habe eben einfach eine höhere Durchhaltefähigkeit, mental wie auch körperlich.
Neueste Untersuchungen weisen ja auch darauf hin, dass unsere Muskeln beim Sport spezielle Botenstoffe ausschütten, die überall im Körper wirken und so, ja, als eine Art Wunderpille sogar gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirken können. Herr Tickbohr, wie weit sind da die Erkenntnisse, dass Sport, das Laufen vielleicht auch hilft gegen Krankheiten?
Also die Stoffe, die von den Muskeln kommen, Myokine, Interleukin zum Beispiel, die sind ganz vielfältig in ihren Wirkungen. Und da muss man einfach unterscheiden zwischen akuten Wirkungen, also man macht jetzt einen Lauf und die Botenstoffe signalisieren, verbessere zum Beispiel mal den Kohlenhydratstoffwechsel, gib mir mehr Kohlenhydrate und Zucker zur Verfügung, damit der Muskel besser arbeiten kann. Das sind akute, positive Signale. Und das andere ist, dass der trainierte Muskel dann, wenn er keinen Sport treibt, weniger dieser Botenstoffe sozusagen ausschüttet. Die Botenstoffe sind oft auch Entzündungsfaktoren, die Informationen an den Körper weiterleiten. Und das möchte man natürlich auf Dauer nicht hochhaben.
Das Gehirn galt ja lange Zeit als ein Gewebe, das durch körperliche Aktivität, durch Sport kaum beeinflussbar ist. Auch da ist die Forschung ja inzwischen ein bisschen weiter. Sport soll zum Beispiel auch gegen Demenz oder sogar Depressionen helfen können. Was weiß man heute schon darüber, Herr Dr. Geletnicki?
Da gibt es viele gute Untersuchungen, viele gute Studien, gerade in der Demenzforschung ja, dass die auch Organe, die sozusagen für diesen demenziellen Abbau mitverantwortlich sind, im Sport verbessert durchblutet werden und dass darüber halt Abbauprozesse deutlich verzögert sind, die ganze Zirkulation natürlich sich auch verbessert. Da gibt es ganz viele Hinweise jenseits eben des Herz-Kreislauf-Systems für das Gehirn, dass die ganzen Hirnleistungsprozesse deutlich verbessert werden.
Es muss ja auch nicht immer der Dauerlauf oder gleich die Königsdisziplin Marathon sein. Laut Studien senkt schon ein 15-minütiger Spaziergang bei älteren Menschen etwa das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, um bis zu 30%. Also egal, wie sportlich oder wie ehrgeizig man ist, jede Form der Bewegung tut gut und kräftigt nicht nur die Muskeln, sondern entspannt ja auch den gestressten Kopf vom Alltagsmarathon im Büro unter Umständen. Beim echten Hannover-Marathon am 19. April gehen Sie ja auch diesmal wieder an den Start, Herr Rotters. Der wievielte Marathon ist das dann genau?
Das wird der 2300. Marathon sein, wobei 350 dieser Läufe länger sind.
Sie haben überall auf der Welt Marathons und große Läufe absolviert. Gibt es welche, die Sie ganz besonders erinnern?
Naja, ich habe einen in Nordamerika, einen 48-Stunden-Lauf in Dallas gemacht und einen 100-Kilometer-Lauf in Afrika, in Ägypten, den Pharaonenlauf. Die anderen Sachen sind eigentlich immer alle in Europa gewesen. Aber es gibt natürlich einige Highlights. Ich finde, der schönste Stadtmarathon, so vom Sightseeing-Aspekt her, ist der Rom-Marathon. Man sieht unheimlich viel unterwegs, man hat Zeit ohne Ende. Ich glaube, die haben 8 Stunden Zeitlimit, ähnlich wie Dublin. Der schönste Landschaftslauf auf Straße ist Connemara, wunderschöne Landschaft im Nordwesten Irlands. Der schönste Landschaftslauf sonst für mich, mehr mit Trail-Charakter, ist im Elsass, der Marathon du Ballon d'Alsace in Massevaux. Es gibt aber auch andere ganz bizarre Läufe, wie zum Beispiel auf Christiansö, einer winzigen Felseninsel, eine Bootsstunde nördlich von Bornholm. Da muss man schon ziemlich genau auf der Karte gucken, dass man in der Ostsee überhaupt noch das Inselchen entdeckt. Also es gibt ganz tolle Locations und es ist aber schwer zu sagen, das ist der schönste. Man müsste unendlich viele Kategorien aufmachen, auch ein Marathonlaufen im Bergwerk, 900 Meter unter der Erde, 700 unter Meeresspiegel ist schon was Besonderes. Das ist schon bizarr.
Sie sagen ja, Sie haben ganz viel Zeit beim Laufen, auch Zeit Bilder zu machen. Machen Sie richtig Fotos?
Also ich habe jetzt übers Wochenende bei den Marathons und bei den 4 Läufen, die wir gemacht haben, jeden Tag so 100 bis 130 Fotos gemacht.
Also tolle Impressionen von ganz, ganz vielen Läufen. Herr Dr. Geletnicki, sprechen wir nochmal darüber. Marathon ist die Königsdisziplin, das erreicht auch nicht jeder, muss und will auch nicht jeder erreichen. Aber gibt es so eine Faustregel, dass man sagt, in dieser Trainingszeit ist es möglich, vielleicht 10 Kilometer zu schaffen?
Na gut, das ist immer von wo ich komme. Bin ich gesund? Bin ich jung? Bin ich alt? Habe ich Vorerkrankungen? Ich glaube, so eine Zeit vorzugeben ist schwierig, kann auch wieder Stress machen. Dann sagt ihr dann, ja, jetzt muss ich in 3 Monaten 10 Kilometer laufen können. Ich glaube, dass es einfach ein Weg ist und ich glaube auch, dass nicht jeder Wettkämpfe laufen muss. Man kann Wettkämpfe machen, das kann einen motivieren, das regelmäßige Training zu machen. Das Wichtige für mich ist das regelmäßige Training nach der vorherigen Untersuchung bei einem spezialisierten Arzt, der mir das Go gibt, dass ich sagen kann, ich kann trainieren. Und dann würde ich es so einfach mal geschehen lassen. Ich muss keinen Zeitdruck haben. Also andersrum würde ich sagen. Ich glaube, dass ein Marathon ganz am Ende eines langen geplanten Trainings laufen soll. Wie Sie ja sagen, der Marathon ist die Königsdisziplin, ist eine extreme Belastung, ist sicherlich eine ganz tolle Belastung. Ich bin nur der Einzige in der Runde, der noch kein Marathon gelaufen ist. Ich kann mir das ganz toll vorstellen. Da würde ich sagen, das muss wirklich lang geplant sein. Da sollte man sich sicherlich, wenn man gesund ist, auch ein Dreivierteljahr für Zeit nehmen oder ein Jahr, dass man da sozusagen langsam hinkommt. Die kürzeren Distanzen kann man laufen. Ein gesunder Mensch kann das, der eine Grundfitness hat, kann das sicherlich auch nach ein paar Wochen machen. Das ist so individuell, das ist auch so individuell von dem, was ich im Kopf habe, was ich möchte, dass ich da jetzt keine Zeiten vorgeben möchte, sondern das sollte man besprechen. Man sollte in sich hineinhören und sehen, wann man das machen möchte. Und ob man überhaupt einen Wettkampf machen muss, das muss sich auch jeder für sich entscheiden.
Wer durch die Natur läuft, der kann ja auch einfach mal abschalten. Herr Professor Tichtboer, hilft Laufen auch über diese Trainingsdauer hinaus langfristig gegen Stress?
Laufen hilft, solange man es tut. Also wenn man jetzt nur im jungen Alter läuft und dann mit 50 überprüft, welchen Effekt hatte das Laufen denn damals in der Jugendzeit für meine Gesundheit, dann hat es wahrscheinlich keine großen Effekte mehr. Also wichtig ist, solange man läuft, hat man den Benefit und den für die Seele und für das Herz und für die Muskeln und für die Zellverjüngung. Überall hat man den Benefit.
Ja, meine Frage zielte eher darauf hin, ist der Stressabbau nur während des Laufprozesses sozusagen aktiv oder auch, wenn ich dann später wieder auf dem Sofa sitze und bin gelaufen?
Das ist so, dass wenn wir jetzt eine schöne Trainingseinheit gemacht haben, wir die Effekte auf die Gesundheit, die akuten Effekte, die der Lauf hat, den ganzen Tag über spüren. Also der Blutzucker ist niedriger, der Blutdruck ist niedriger, die Gefäße sind weiter und Adrenalin ist geringer, also unser Stresshormon ist geringer. Uns geht's den ganzen Tag nach dem Lauf besonders gut.
Herr Hotters, am 19. April starten Sie zum Hannover Marathon. Jetzt sind Sie 58 Jahre, haben Sie uns verraten. Wie lange wollen Sie das noch machen?
Also solange ich das Niveau habe, auf jeden Fall, und solange ich Spaß dran habe. Und ich habe mal vor 11 Jahren mein Motto gewechselt. Bis dahin war es hauptsächlich eben gar nicht verrückt, ist auch nicht normal, weil wir immer so ein bisschen angeschubst wurden, dass nicht verrückt sei, was wir machen. Aber meine Einstellung eigentlich ist die, jeder Lauf ist ein Geschenk. Und das kann schon beim Anfänger so sein. Man sollte nicht einfach Druck aufbauen. Man sollte einfach sagen, ich laufe hier, ich habe Spaß, ich genieße das. Es gibt viele Leute, die das gerne wollten, die das nicht können, weil sie aus individuellen Gründen durch Krankheit oder so nicht können. Aber ich finde einfach, Laufen ist eine so wunderschöne Sache und jeder Lauf ist ein Geschenk. Und solange ich mir dieses Geschenk regelmäßig machen kann, mit meinen Freunden, solange werde ich das machen, aber ohne Druck.
Dafür ganz viel Erfolg und Ihnen noch ganz, ganz viel Spaß beim Laufen. Das war unsere Sendung Gesundheit heute bei NDR1 Niedersachsen. Heute zum Thema gesunder Laufsport. Und vielleicht machen Sie auch bei einem Lauftreff mit und gehen am 19. April beim Hannover Marathon an den Start. Im Marathon, im Halbmarathon oder über die 10-Kilometer-Distanz. NDR1 Niedersachsen wird das Laufereignis in Hannover als Medienpartner begleiten und auch übertragen. Ja, und ganz gleich, ob Sie gern durch die Gegend rennen, über Gipfel wandern oder lieber gemütlich spazieren gehen. Hören Sie auf Ihren Körper, achten Sie auf das richtige Maß und darauf, was Ihnen gut tut und Spaß macht. Vielen Dank an meine Studiogäste Christian Hotters, Dr. Jörg Gelet-Necki und Professor Uwe Tegbur. Hier geht's gleich weiter mit Aktuell und unserer Sendung Traumhaft. Am Mikrofon war Melanie Thielkes. Bleiben Sie fit bis zum nächsten Mal. Ihnen noch einen schönen Abend.